Anfang April flogen der französische Präsident und der Chef der Europäischen Kommission nach Peking. Ihre gemeinsame Reise war die jüngste in einem Vorstoß europäischer Staats- und Regierungschefs, mit China zusammenzuarbeiten und Präsident Xi davon zu überzeugen, weitere Schritte zu unternehmen, um den Ukraine-Russland-Konflikt zu stoppen, der zu einer Energiekrise mit all ihren damit verbundenen Leiden für Europa geführt hat. Wenn der Krieg weiterhin tobt, gibt es für die Europäer keine Garantie mehr auf ein gutes Jahr, da sie jetzt schon darum kämpfen, die Energiekrise in Schach zu halten. Es gab die Überzeugung, dass Russland stark von westlichen Technologien abhängig ist, um sein Öl und Gas am Laufen zu halten, von westlichen Märkten für seine Einnahmen und von westlichen Finanzsystemen, um seine Energieexporte zu erleichtern. Man hoffte, dass Moskau einen raschen wirtschaftlichen Zusammenbruch erleiden würde, wenn es von ihnen abgeschnitten wäre. Aber es stellte sich als falsch heraus. Zweifellos führte das europäische Embargo für Öl und Ölprodukte zu höheren Kosten für russische Bürger, aber sie scheinen dem russischen Ölhandel keinen nennenswerten Schaden zugefügt zu haben. Jetzt, ein Jahr nach dem Krieg, liegt die russische Ölförderung auf Vorkriegsniveau. Trotz des Medienrummels wissen die europäischen Staats- und Regierungschefs, dass der Energiekrieg, den sie mit Russland führen, noch lange nicht vorbei ist. Derzeit ist Europa mit einer Reihe von Risiken im Zusammenhang mit dem Energiesektor konfrontiert. Dazu gehört eine rasche Erholung der wirtschaftlichen Nachfrage Chinas, die das Land wieder auf den globalen Markt für Flüssigerdgas LNG bringen und den Wettbewerb um globale Frachten verstärken würde. Da die weltweite LNG-Produktion im laufenden Jahr voraussichtlich begrenzt bleiben wird, werden die LNG-Lieferungen reduziert. Und westliche Hersteller könnten infolgedessen einem härteren Wettbewerb aus Asien ausgesetzt sein. Chen Yun, Chinas staatliche Schiffbaugesellschaft. Im Jahr 2022 erhielt Hu Dongzhonghua 38 Aufträge für LNG-Frachter und belegte damit den zweiten Platz unter den Werften weltweit, die einen einzigen Typ des Tankers bauen, was mehr als 20% der weltweiten Gesamtzahl ausmacht. Neben inländischen Rädern haben wir auch europäische Räder, japanische Schiffseigner und insbesondere die Räder aus dem Nahen Osten, deren Zahl in letzter Zeit rapide zugenommen hat. Die LNG-Tanker für den Export machten anfangs weniger als 50% unserer Gesamtzahl aus. Die Situation könnte sich weiter verschärfen, wenn ein weiteres Dürrejahr die Stromerzeugung aus Wasserkraft beeinträchtigt. Es gibt auch Bedenken wegen technischer Probleme in Frankreichs alternden Kernkraftwerken. Hugo, Ex-EDF-Leiter Kernkraftwerk Tricastin.
L'exemple que je donne souvent.
Das Beispiel, das ich oft nenne, das sehr repräsentativ ist und das einige Monate vor der vierten zehnjährlichen Inspektion des Reaktors Nummer 1 in Tricastin stattfand, ist das einer Überschwemmung. Eine Überschwemmung in einem nuklearen Gebiet und daher in einer geschützten Zone. In einigen Videos, die in Umlauf gebracht wurden, kann man sehen, dass es in der geschützten Nuklearzone buchstäblich regnet. Es regnet von den Decken, das Wasser läuft an den Wänden herunter, bis es in bestimmten Räumen 10 cm hoch steht. Wenn kerntechnische Anlagen für längere Zeit einer ungeplanten Wartung unterzogen werden müssten, wäre Europa gezwungen, seine gasbefeuerte Erzeugung einzuschalten, was die Nachfrage nach dem Brennstoff erhöhen würde. Moskau könnte auch versuchen, die Energiekrise von 1973 erneut auszulösen, indem es sein Öl von den Märkten zurückzieht. Bisher war es jedoch pragmatisch und hat es vorgezogen, die Embargos zu umgehen. Vor diesem Hintergrund versucht Europa, sein Energieportfolio zu diversifizieren. Aber Gigawatt an Solar- und Windenergie können nicht über Nacht hinzugefügt werden. Planung, Finanzierung und Bau von Wind- und Solarparks ist ein langjähriger Prozess und kann Europa in naher Zukunft nicht helfen. Diversifizierung bedeutet auch eine Erhöhung der Gasflüsse durch Pipelines aus Norwegen oder Nordafrika. Doch insbesondere eine dramatische Zunahme der Flüssiggasimporte aus Ländern wie den USA oder Katar.
Schließlich haben wir mit Russland erlebt, was es heißt, sich bei einer strategisch entscheidenden Ressource wie Gas zu sehr in Abhängigkeiten zu begeben. Meine Wahrnehmung aus vielen Gesprächen mit deutschen Wirtschaftsvertretern ist, dieser Fehler passiert uns kein zweites Mal. Wirtschaftliche Diversifizierung findet längst statt und als Bundesregierung werden wir sie weiter politisch flankieren.
Aber auch hier könnte sich das Risiko neuer Abhängigkeiten von Ländern erhöhen, die in Zukunft ein geoökonomisches Risiko für Europa darstellen könnten. Die Abkehr von russischer Energie ist zwar die oberste Priorität der EU, aber das wird nicht einfach sein. Trotz des Rückgangs der Energieimporte aus Russland seit dem Krieg machte russisches Gas im vergangenen Winter immer noch mehr als 40% des in Europa gespeicherten Gases aus. Die kurzzeitige Geschichte ist daher eine von erhöhten Preisen und erhöhter Instabilität, während Länder sich bemühen, alternative Gasquellen zu finden. Eine Mischung aus Inflation und Rezession. Deutscher Staatsbürger.
Ich kaufe zum ersten Mal wieder Kohlen seit vielen Jahren, habe bis jetzt mit Gas geheizt und den Kaminofen nur mit Holz befeuert. Aber durch die steigenden Gaspreise möchte ich jetzt nachts durch die Kohle etwas langanhaltende Wärme haben.
Derzeit liegt die Gesamtinflation bei 8,5%. Sinkende Kaufkraft bedeutet, dass die Europäer weniger essen und nicht nur weniger heizen. Der durchschnittliche Lebensmittelverbrauch ist in Frankreich im vergangenen Jahr um 4,6% gesunken. Etwas, das seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1960 nicht gesehen wurde. Das wird wahrscheinlich Proteste anheizen, die das Land zum Stillstand zu bringen drohen. In Spanien hat Sara Eigentümer Inditex SA kürzlich zugestimmt, die Löhne seiner Filialmitarbeiter um durchschnittlich 20% zu erhöhen. Dies wird mit enormen Kosten verbunden sein, da die Regierungen mit steigenden Preisen fertig werden müssen und gleichzeitig die Energierechnungen ihrer Bevölkerung subventionieren. Dennis Töbast, holländischer Bäckereibesitzer. Ich habe hier die Gasrechnung von dem niederländischen Versorgungsunternehmen Nuevo Strom vom letzten Jahr. Genau derselbe Zeitraum, August. Letztes Jahr mussten wir 919 Euro bezahlen und dieses Jahr zahlen wir 4.688 Euro. Das ist nur für einen Monat. Also das war die Gasrechnung. Stromrechnung, genau das Gleiche. Letztes Jahr 1.268 Euro. Dieses Jahr müssen wir 12.500 Euro zahlen. Das ist nicht mehr tragbar. Und wenn eine Rezession bisher abgewendet werden konnte, dann nur, weil die Staaten enorme Ausgaben im Wert von fast 1 Billion US-Dollar getätigt haben, um Haushalte zu schützen und ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Dieses Kunststück im Jahr 2023 zu wiederholen, wird ein Kampf sein. Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister.
Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise ansubventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden.
In der Zwischenzeit kürzen die großen Ölförderländer die Rohöllieferungen. Weniger Öl, das zu den Raffinerien fließt, soll höhere Benzinpreise für Fahrer bedeuten und könnte die Inflation in Europa ankurbeln. Das könnte Russland auch dabei helfen, westliche Sanktionen zu überstehen. Es scheint, dass die Energiekrise gerade erst begonnen hat und im nächsten Winter die eigentliche Herausforderung liegt.